Die Epistel zum heutigen Sonntag steht, genau, die Epistel vom heutigen Sonntag steht in Johannes 14, die Verse 15 bis 27. Jesus verspricht den Heiligen Geist. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben. Einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er ist mit euch verbunden und wird immer mit euch verbunden bleiben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zu euch. Es dauert nur noch kurze Zeit. Dann wird diese Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An dem Tag werdet ihr erkennen, ich bin mit dem Vater verbunden. Ihr seid es mit mir und ich bin es mit euch. Wer meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt. Und auch ich liebe ihn und werde mich ihm zeigen. Judas, nicht Judas Ischariot, sagte zu ihm, Herr, warum willst du dich nur uns zeigen und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinem Wort richten. Dabei kommt das Wort, das ihr hört, nicht von mir. Es kommt vom Vater, der mich beauftragt hat. Ich habe euch das gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Zum Abschied schenke ich euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich gebe euch nicht den Frieden, wie ihn diese Welt gibt. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Amen. Der heutige Predigttext beschreibt das Pfingstwunder. Das Pfingstwunderereignis, was sich damals vor knapp 2000 Jahren ereignet hat, es steht in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 21. Das lese ich jetzt vor. Ich lese aus der Basisbibel. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie: Sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen: Was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten: Die haben zu viel süßen Wein getrunken. Da trat Petrus vor die Menge zusammen mit den anderen 11 Aposteln. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute: Ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht, und hört mir gut zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht: Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten von Gott gesandte Träume haben. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun droben am Himmel und Zeichen erscheinen lassen, unten auf der Erde: Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird blutrot werden. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Soweit der Bibeltext aus Apostelgeschichte 2. Die Rede des Petrus geht noch viel, viel länger, aber ein Ausschnitt reicht hier auch schon. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ein gesegnetes Erntedankfest wünsche ich Ihnen allen. Ja, wir feiern heute Erntedank. Ende Mai, irgendwas habe ich da verwechselt. Das ist doch viel zu früh. Aus mitteleuropäischer Sicht ist es zu früh. Wir müssen noch den Sommer abwarten. Und dann müssen wir gucken, was der Sommer bringt. Aber in Israel feiert man das erste Erntedankfest. Müssen wir wissen, Mittelmeer, das ist alles ein bisschen heißer, hat natürlich auch viel mehr Regen, Feuchtigkeit, viel mehr Sonne. Ja, das wächst auch viel früher. Israel feiert das erste Erntedankfest. Es ist das Wochenfest, so nennt sich das Fest, Shavuot. 7 Wochen nach dem Passafest, also 50 Tage nach Ostern. Ich weiß, 7 mal 7 ist nicht genau 50, aber wir rechnen einfach eins dazu. 50 Tage nach Ostern. 50 auf Griechisch heißt Pentekoste. Daher stammt unser deutsches Wort Pfingsten her. Pfingsten, Pentekoste, 50. Die Auferstehung Jesu ist unmittelbar mit dem Passafest verbunden. Das jüdische Erntedankfest, das Wochenfest und Pfingsten haben genauso eine ganz starke Verbindung. Die Frucht ist reif, es kann geerntet werden. Die Jünger stehen vor einem großen Ereignis. Schauen, blicken wir nochmal nach Jerusalem. Zunächst waren sie ratlos. Jesus stieg in den Himmel. Gefühlt hat er sie ein zweites Mal verlassen. Er wollte doch bei ihnen bleiben. Die Jünger bekamen die beiden Gedanken nicht zusammen. Und dann versprach er ihnen doch einen Beistand zu schicken, seinen Geist. Was hatte das alles zu bedeuten? Aber die Jünger wussten, es wird etwas passieren müssen. Jesus wird sie überraschen. Jesus meinte, bevor er in den Himmel zu seinem Vater ging, dass sie seine Botschaft in die Welt tragen sollten. Ja, das sollten sie machen. Und das wollten sie machen. Aber die Kraft fehlte ihnen dazu. Außerdem verstanden sie vieles noch nicht und sie mussten die letzten 50 Tage erstmal im Herzen verdauen. Kreuz, Auferstehung, Gemeinschaft mit Jesus, Himmelfahrt und was dann? Und dann mussten sie noch den Schmerz seines Todes, den Tod am Kreuz, und die Freude über seine Auferstehung zusammenfühlen. Wozu das alles? Aber bei Jesus macht doch eigentlich alles seinen Sinn. Und in dem Moment, als sie zusammen waren, kam ein Rauschen wie von einem starken Wind und Flammenzungen erschienen ihnen. Gott leitete nun etwas ein, was ihr ganzes Leben verändern wird. Bei Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt, ja, wenn man es so genau nimmt, waren die Jünger bisher nur Außenstehende. Sie haben das beobachtet, waren überwältigt, müssen die Gefühle in Einklang bringen. Sie schauten zu, aber sie waren noch nicht Teil des Geschehens. Mit dem Wind und den Flammenzungen veränderte sich dies von Grund auf. Hinter dem Wind steht die Ruach. Sie taucht ganz am Anfang der Bibel bereits auf. Und der Geist Gottes, das ist die Ruach, schwebte über dem Wasser. Und dann wissen wir, dann legt Gott so richtig los, ne? Und ein Kapitel weiter taucht der Geist Gottes in Form eines Windes auf. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Die Ruach ist der Geist Gottes und dieser Windhauch bringt Leben. So wie Gott in der Schöpfung den Menschen den Lebensatem einbläst, so gießt er an Pfingsten den Atem des ewigen Lebens in seine Jünger aus. Ein neuer Anfang, der so richtig ins Herz geht und das Herz neu macht. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. So erfüllt sich die Prophezeiung aus Hesekiel 36. Und damit ist der Grundstein für die neue Schöpfung gelegt. Der Geist Gottes ist das Unterpfand dafür. Die Ernte beginnt. Die damals ganz frisch dem Geist empfingen, gehörten zu den Erstlingen. Zu den Erstlingsgaben dieser Ernte. Und wir wissen ja im Alten Testament, die Erstlingsgaben wurden direkt Gott geopfert. Die durften die Menschen nicht verzehren, verspeisen, sondern sie wurden Gott geopfert. Sie hatten immer, diese Erstlingsgaben damals, hatten immer eine ganz besondere Verbindung zu Gott. Wie passen nun die Feuerzungen dazu? Es zeigt uns, dass der Geist nicht nur global auf alle im Raum ausgegossen wurde, sondern individuell auf jeden Einzelnen. Vor Gott steht nicht nur die Gemeinde in ihrer Gesamtheit vor ihm, sondern er sieht auf jeden Einzelnen. Aber die Flammen haben noch eine andere Bedeutung. Ich will euch von aller eurer Unreinheit erlösen. So heißt es wiederum in Hesekiel 36. Das Feuer ist auch ein Symbol für die Reinigung. Von allem Trennenden, dem Dreck der Sünde, wird der Mensch befreit. Das Wasser der Taufe wäscht ab und das Feuer reinigt. Und dann alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. So heißt es ganz knapp und kurz in Apostelgeschichte 2. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes ist nun permanent. Sie bleibt. Seitdem wächst die Gemeinde Jesu Christi immer weiter. Dieser Geist verbindet uns auch jetzt direkt mit Gott. Und dieser Geist bewirkt in uns etwas, was unsere Beziehung zu Gott verändert. Ich lese mir diese Stelle aus Galater 4, wo es heißt, Gott hat den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Diese Herzenbeziehung zu unserem Schöpfer lässt uns beten, lieber Papa. Und das ist das Zeichen des neuen Bundes. Ewige Verbundenheit Gottes mit seinen Kindern durch seinen Geist. Ich komme zum zweiten Punkt. Was bewirkt nun der Heilige Geist? Konkret in Apostelgeschichte 2 beim Pfingstwunder. Ich möchte jetzt nicht über Zungenreden sprechen, obwohl an dieser Bibelstelle würden wir erkennen, wozu Gott Zungenrede überhaupt einsetzt. Ganz am Anfang seiner Rede sagt der vom Geist Gottes berührte Petrus, dies soll für euch bekannt erkennbar sein. Das ist jetzt eine ganz wörtliche Übersetzung. In der Basisbibel steht an dieser Stelle, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Ganz wortwörtlich steht, dies soll für euch bekannt, erkennbar sein. Der Geist trägt zur Klarheit, zur Erkenntnis, zum Verstehen bei und stückweise gewinnen wir Einsicht in den Plan Gottes. Und dazu, nur am Rande, dient auch die Zungenrede zur Klarheit, zum Erkennen. Petrus erkennt, dass die Endzeit gekommen ist, das heißt, die Ernte hat begonnen. Petrus versteht auch klarer, was Tod und Auferstehung Jesu bedeutet, den Sieg über den Tod. Petrus versteht nun auch, dass König David schon von Jesus gesprochen hatte. Jesus ist Gott selbst und der Gesalbte, der König über sein Volk. Und Petrus sieht, was jetzt notwendig ist, Umkehr und Taufe. So ist der Mensch befreit von Schuld und bereit für das Geschenk des Heiligen Geistes. Noch nie hat Petrus so viele Worte an eine so große Volksmenge gerichtet. Aber wir kennen die Bibelworte, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. So sagt es Jesus in Lukas 6. Und das Herz des Petrus ist voll des Heiligen Geistes. Daher kann er Dinge tun, die er vorher nicht konnte. Das macht die direkte Verbindung zu Gott. Das Erntebild hilft uns hier auch weiter. Jesus hat seine Botschaft in seine Jünger gesät. Es keimt, aber es trägt noch keine Früchte. Erst durch den Heiligen Geist, wie das Begießen der Frucht mit Wasser, wachsen die Früchte und die Gaben. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Ernte. Jesus sagt in Matthäus 9, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Das ist unser dritter Punkt. Jesus spricht häufig davon, dass mit seinem Wirken die Endzeit begonnen hat. Das sagt auch der Vers aus Matthäus 9. Am Ende der Zeit sind die Früchte da. Sie sind reif. Menschen, die eine Beziehung zu Gott, ihrem Herrn und Heiland leben, sie wollen gerettet werden, sie bekennen sich zu Jesus und Jesus wird sie in sein ewiges Reich mitnehmen. Die Ernte ist groß. Jesus macht seine Jünger zu Erntehelfern. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes wenden die Jünger ihren Blick nach außen. Zuvor, nach der Himmelfahrt, kamen sie zusammen, blieben zusammen und beteten. Sie suchten den Kontakt zu Jesus im Gebet. Sie wussten aber nicht, wie es mit ihnen als kleiner Gemeinschaft weitergehen sollte. Sie hatten keinen Halt. Die Vertrautheit mit Jesus war verschwunden. Das schmerzte wie eine tiefe Wunde. Sie verschlossen die Türen und schotteten sich erst einmal ab. Ja, nicht den Blick nach draußen wenden. Die Welt draußen ist eine große Bedrohung. In der Blase fühlt man sich sicher. Wir kennen das. Das sind Gleichgesinnte, die sich gegenseitig ihrer Sicht der Dinge über das da draußen versichern. Eines ist nötig, Perspektivwechsel. Deshalb kommt Jesus und bringt die Blase zum Platzen. Er dringt von außen die Insidergruppe. Und als sie wieder zusammen waren und beteten, dann kam plötzlich die verheißene Kraft des Heiligen Geistes auf die Anhänger Jesu herab. Mit dieser Kraft gingen sie raus und holten die Ernte ein. Sie predigten die Botschaft Jesu und riefen die Menschen dazu auf, ihr Leben zu ändern, auf Jesus hin auszurichten. Auch wenn dieses Ereignis gefühlt weit weg von uns ist, ist es trotzdem ganz nah. Auch uns stattet Gott mit dem Heiligen Geist aus. Und dieser Geist ist Gott. Er verändert sich nicht, er verändert uns. Und heute erwartet Gott von uns genauso, dass wir nach draußen gehen. Die Ernte ist noch nicht abgeschlossen. Woran können wir das erkennen, dass die Ernte noch nicht abgeschlossen ist? Weil Jesus noch nicht zurückgekehrt ist. Wie können wir uns in den Dienst des Geistes stellen? Wie können wir Erntehelfer werden? In der Apostelgeschichte wird am Anfang immer wieder beschrieben, dass der Jüngerkreis immer wieder zusammenkam. Einmütig waren und sie gemeinsam beteten. Sie waren offen und bereit, von Jesus berührt zu werden. Sie hatten ein Versprechen bekommen, also wird es auch so eintreten. Davon waren sie überzeugt. Warum kommen wir heute zusammen? Warum bin ich heute gekommen? Weil es so Tradition ist? Weil ich unter Menschen kommen möchte? Weil ich schöne Musik hören möchte? Das sind wohl gute Gründe. Aber warum kommen die Jünger damals zusammen? Sie suchen Kontakt zu Jesus im Gebet, in der Gemeinschaft. Jesus verglich die Gemeinde auch als Schafherde. Schafe leben vor allem in der Herde zusammen, sie stehen zusammen, sie wissen auch, so kann ihnen der Hirte Schutz geben. So erfahren sie Wärme. Das Gefühl der Einsamkeit verschwindet. Da ist es gut, im Gottesdienst, in der Gemeinschaft auf Gott zu blicken, auf seine Stimme zu hören und gemeinsam danach zu fragen, wohin er uns führen möchte. Dann sind wir offen für die Kraft des Geistes. Wie dann der Geist konkret wirkt, das müssen wir Gott selbst überlassen. Aber wir sehen, dass der Geist Gottes uns dazu drängt, nach draußen zu gehen und von Jesus zu erzählen. Wer das Herz voll ist, das geht der Mund über. Für uns ist es nichts Ungewöhnliches und auch kein Problem, wenn Wahlkampf ist, dass verschiedene Parteien auf die Straße gehen und für ihr Programm werben. Und was machen wir Christen heute? Wir sind heute lieber in Sitzungen, sprechen über Strukturreformen und Rechtstexte. Manchmal denke ich in diesen Situationen, was würde Jesus in dieser Situation tun? Wo wäre Jesus in diesem Moment? Jesus hat entweder mit seinen Anhängern gebetet oder ist mit ihnen auf die Straße gegangen, hat mit den Menschen geredet und Wunder getan. Jetzt denken bestimmt die einen, was werden bloß die Leute denken, wenn ich auf die Straße gehe und über Jesus erzähle? Dann denk darüber nach, was Jesus für dich getan hat. Er ging sogar für dich ans Kreuz. Andere werden denken, ich kann nicht so gut reden, ich kann das nicht. Das dachte Petrus, der Fischer, bestimmt auch. Der Geist schenkte ihm die Gabe des Redens. Manch anderem schenkt er die Gabe, mit den Händen Gutes zu tun. Jesus möchte, dass wir Erntehelfer werden. Er möchte, dass wir rausgehen, von ihm erzählen und Gutes tun und vor allem weniger Sitzungen, die in denen wir uns gedanklich im Kreis drehen. Die Erneuerung der Kirche durch den Geist beginnt nicht oben an der Spitze der Kirche, durch irgendwelche Synodenbeschlüsse, das zeigt uns die ganze Kirchengeschichte, sondern ganz unten bei uns Einzelnen, durch das Wort und durch die Tat. Und sind wir fokussiert auf Jesus, dann segnet er unser Reden und Tun. Gott rüstet seine Erntearbeiter durch den Geist aus. Pfingsten ist das geistliche Erntedankfest, das Geburtsfest der Kirche, das Fest des Heiligen Geistes. Durch den Geist Gottes sind wir mit Gott ganz fest verbunden, denn der Geist ist Gott selbst. Er schenkt uns dadurch Atem des ewigen Lebens. Durch den Geist erkennen wir, wozu Jesus gekreuzigt und auferstanden ist. Jesus hat den Tod besiegt und schenkt uns Versöhnung mit seinem Vater. Das ist Frieden mit Gott. Der Geist rüstet uns aus für die große Ernte und als seine Kinder führt der Geist uns nach draußen als Erntehelfer. Die Menschen damals haben es begriffen. Sie waren ergriffen. 3000 kommen an Pfingsten in Jerusalem zum Glauben. Sie wenden sich zu Jesus und lassen sich taufen. Bis heute sind noch viele, viele dazugekommen aus allen Kontinenten und Ländern der Welt. Das ist ein herrlicher Grund zur Freude und zum Lob an diesem Pfingstfest. Gottes Geist wirkt. Menschen finden zu Jesus an allen Orten der Erde und Grund zur Bitte, dass viele noch gerettet werden. Liebe Gemeinde, große Dinge geschahen also an Pfingsten durch den Heiligen Geist, aber auch heute noch. Nachfolger Jesu bekommen Mut, von Jesus zu erzählen. Sie verstehen und werden verstanden. Menschen kehren um zu Gott. Wir haben viel Grund zum Lob. Und wir dürfen Jesus bitten, kehre du bei uns ein. Durchwehe uns mit deinem Geist. Lass das Feuer deines Geistes in uns brennen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen nun das Lied unter der Nummer 133, die Strophen 1, 5, 6 und 12.